Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend, herzlich willkommen. Reden im Exil die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexijewitsch über die Zukunft von Belarus. Eintauchen in einen Klangraum, das neue Zentrum für immersive Medienkunst in Leipzig und Silence Radio, ein Dokumentarfilm über die mutige mexikanische Journalistin Carmen Aristegui. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. Die Literaturnobelpreisträgerin von 2015, Svetlana Alexijewitsch, lebt seit September in Berlin im Exil. Die gefährliche Lage in Belarus, die Einschüchterungen durch die Regierung haben tiefe Spuren hinterlassen. Vor ihrer Ausreise war sie Mitglied des Koordinierungsrates der Opposition. Sie lebt ganz offensichtlich ziemlich zurückgezogen. Interviews gibt sie selten, doch seit langem betreibt sie einen Diskussionsclub. Im Exil ist das selbstverständlich schwierig, doch am Abend fand ein Treffen online statt, und zwar zum Thema »Das Erbe der Sowjets, die Angst vor Veränderungen überwinden«. Gesine Dornblüt hat sich die Veranstaltung angesehen, sie hat sie verfolgt. Einen schönen guten Abend, Frau Dornblüt.
Hallo.
Welchen Einfluss kann denn Alexijewitsch nehmen von Berlin aus?
Also es ging ihr mit diesem Online-Treffen erstmal darum, einander nicht zu verlieren, einander zu unterstützen. Und das ist ja auch verständlich, dieses Anliegen angesichts der fatalen Situation der Regimegegner in Belarus. Es sind derzeit, ich habe nochmal nachgeschaut, rund 350 politische Gefangene. Mhm. Und angesichts dessen klang es dann auch gleich sehr emotional, das Eingangszitat, was Alexijewitsch nannte, von dem russischen Sänger Bulat Akhudjava, nämlich »Lasst uns einander an den Händen fassen, damit wir allein nicht verloren gehen«. Es ging aber nicht nur um Emotionen und Solidarität, sondern es geht Alexijewitsch um mehr. Sie hat früher in diesem Club vor allen Dingen philosophische, literarische Debatten über Kunst, über Kultur geführt. Damit sei es jetzt vorbei, sagte sie. Sie hat jetzt ganz klar einen gesellschaftlichen Anspruch. Sie hatte auch als Gast einen jungen Politologen da, Artjom Schreibmann. Und sie hat gesagt, es geht darum, das Geschehen zu reflektieren und eine positive Agenda zu entwickeln für die Regimegegner, denn die waren bisher immer in erster Linie dagegen.
Wir müssen den Menschen helfen, neue Ideen zu formulieren. Die Leute gehen auf die Straßen, aber wir haben nichts, womit wir sie ausrüsten können, außer dass Lukaschenko schlecht ist. So eine Losung kann die Menschen allenfalls kurzzeitig einen. Wir müssen den Menschen tiefere Ideen liefern und ein besseres Verständnis dessen, was mit uns geschieht.
Ja, und Alexijewitsch selbst schreibt deshalb auch gerade an einem Buch über die Ereignisse in Belarus.
Künstlerinnen, Künstler, Intellektuelle haben ja eine zentrale Rolle gespielt bei den Protesten in den Wochen nach der Wahl. Welche Rolle spielen sie denn heute noch?
Ja, viele sind natürlich entweder in Haft. Ich nenne nur Maria Kolesnikova, die Flötistin, die lange in Stuttgart gelebt hat. Sie ist jetzt seit über einem halben Jahr im Gefängnis. Viele sind auch im Exil, auch immer mehr in Deutschland. Deutschland stellt Gott sei Dank jetzt Stipendien zur Verfügung. Wer noch da ist, ist unter Druck. Das Kulturleben scheint extrem eingeschränkt zu sein. Ich habe gesehen, es gibt zum Beispiel eine Ausstellung, oder es gab eine Ausstellung über die Arbeit belarussischer Ärzte in der Corona-Pandemie. Die wurde schon nach 2 Tagen geschlossen. Den Organisatoren wurde vorgeworfen, sie würden angebliche Massenunruhen vorbereiten. Ebenso werden Konzerte abgesagt, weil die Musiker Witze gemacht haben über Lukaschenko. Und auch der Press Club Belarus, auf dessen Seite heute diese Online-Diskussion stattfinden konnte und der vor allen Dingen Debatten organisiert und Pressekonferenzen, das ist eine NGO, auch da wurden mehrere Mitarbeiter verhaftet und angeklagt.
Zentral bei den Protesten in Belarus war und ist ja die Gewaltfreiheit. Frau Dornblüt, steht das Prinzip in Frage oder kann das irgendwie kippen?
Das war heute ein wichtiges Thema. Also diese Kultur der Gewaltlosigkeit, die ist ja typisch für Belarus. Und auch deshalb war ja die Reaktion auf die ausufernde Polizeigewalt so stark. Also diese Proteste, die waren in erster Linie eine Reaktion auf Lüge und Gewalt. Und der Politologe heute bei der Diskussion, Artjom Schreibmann, der sprach sogar von einem Kult der Gewalt bei den Systemanhängern. Er erzählte von einem Interview eines Rappers, Serioga, ein belarussischer Rapper, der heute gerade ein Interview gegeben hat, ein Unterstützer Lukaschenkos. Der wurde gefragt im Interview, darf man seine Frau schlagen? Und er antwortete, man darf nicht nur, man muss, wenn es nötig ist, zu ihrem Wohl. Es geht da offensichtlich eine Verrohung vonstatten. Und es wurde auch diskutiert heute die Frage, ob man denn ein gewalttätiges Regime wie das in Belarus eigentlich mit gewaltlosen Mitteln loswerden kann. Und ob es nicht vielleicht auch ein Grund für das Scheitern der Protestbewegung im Herbst war, dass man eben nicht zum Palaststurm aufgerufen hat, keine eigenen Kräfte bewaffnet hat. Das wurde theoretisch diskutiert. Da waren jetzt keine Leute, die sich dafür ausgesprochen haben. Aber der Politologe Schreibmann sagte auch, solche Aufrufe wären wahrscheinlich gar nicht befolgt worden. Aber es gibt schon die Befürchtung, dass wenn es wieder zu größeren Protesten kommen sollte in Belarus, dass sie dann möglicherweise nicht mehr friedlich bleiben, weil die Menschen doch sehr frustriert sind und die Reaktion der Machthaber, die werde dann schon sehr furchtbar und gewalttätig sein, so die Befürchtung.
Die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch beschäftigt sich in ihrem Werk mit dem Erbe der Sowjetunion. In ihrer Nobelpreisrede hat sie gesagt, das Rote Imperium existiert nicht mehr, der rote Mensch aber ist noch da, er lebt weiter. Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb die Revolution nicht weitergekommen ist in Belarus?
Das ist bestimmt mit ein Grund. Also es gibt glühende Anhänger des Systems, es gibt viele Gegner des Systems und es gibt eine graue Menge, wie Alexejewitsch sagt. Es gab ja auch keinen Generalstreik damals in Belarus im August. Das ist auch gescheitert eben an dieser grauen Menge. Und Alexejewitsch sagte heute auch noch mal, viele Menschen seien nicht bereit gewesen zu Veränderungen.
Мы еще очень много советские.
Wir sind noch sehr sowjetisch, was ich den roten Menschen nenne. Den studiere ich mittlerweile seit 40 Jahren. Er ist ein besonderer Menschentyp. Es ist das Einzige, was der Sowjetmacht gelungen ist, diesen Menschentyp hervorzubringen. Er fürchtet die Zukunft, wenn sie nicht völlig gesetzmäßig ist. Er fürchtet die unbestimmte Zukunft.
Ja, und da geht es im Prinzip um Lebenserwartungen. Das hat der Politologe Schreibmann heute sehr treffend präzisiert. Typisch für diesen roten Menschen, also für Staatsbeamte, für Militärs etc., sei Zufriedenheit mit dem, was ist. Diese Leute, die haben einfach wenig Erwartungen an das Leben. Und wenn sie Vergleiche treffen, dann vergleichen sie immer mit dem, was schlechter ist oder was sie für schlechter halten. Also zum Beispiel mit den 90er Jahren in Belarus, wo es eine wirtschaftliche Krise gab, oder mit dem brutalen Kapitalismus in Russland. Und die neuen Belarussen dagegen, die sagen ganz offen, schlechter kann es eigentlich nicht werden. Und die vergleichen sich mit dem Besseren, also mit Polen oder mit dem Baltikum.
Vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Wie kann es denn jetzt weitergehen in Belarus, Frau Dornblüt? Ist es irgendwie möglich, die beiden Lager auszusöhnen?
Also die Teilnehmenden heute, die waren sich einig, dass der Spalt in der Gesellschaft sehr, sehr tief ist und dass man sich aber trotzdem bemühen müsse, den anderen zu verstehen und irgendwie eben doch diese Lager auszusöhnen. Und das ist im Prinzip ja auch etwas, bei dem Alexejewitsch ansetzt mit ihrem Werk. Denn sie erklärt ja, wie dieser sowjetische Mensch, wie der rote Mensch funktioniert. Und man müsse einfach verstehen erstmal, woher das kommt, diese Akzeptanz von Gewalt oder die niedrige Erwartung an das eigene Leben. Das ist natürlich ein langfristiges Projekt an einen schnellen Wechsel. Auch das wurde deutlich heute Abend, an einen schnellen Abtritt Lukaschenkos glaubt jetzt erstmal niemand.
Der Diskussionsclub der Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch über die aktuelle Lage in Belarus. Ich danke Ihnen, Gesine Dornblüt.
Bitte sehr.
Wir bleiben im Osten von Europa, wenn wir jetzt über zwei neue Filme sprechen. In seinem Dokumentarfilm Red Army hat der junge amerikanische Regisseur Gabe Polsky vor einigen Jahren den Werdegang sowjetischer Eishockey-Stars in den USA beleuchtet. Und nun erzählt er in seinem neuen Film Red Penguins die umgekehrte Geschichte von amerikanischen Kapitalisten, nämlich beim Club der Roten Armee ZSK Moskau.
Trust me, I'll make you a good capitalist.
The Red Army team is 50% owned by the Pittsburgh Penguin and a group of investors that includes movie and TV star Michael J. Fox.
And you called them what?
Well, they're called the Russian Penguins.
At the beginning, we didn't understand the risk. We didn't understand what the country was like.
Kapitalistische Methoden im russischen Eishockey, ob das wohl gut geht. Jörg Taschmann, ist auch dieser Film von Gabe Polsky wieder genauso informativ wie unterhaltsam?
Ja, das ist er auf jeden Fall. Das macht er wirklich sehr gut, weil wir sehen hier vor allen Dingen eine sehr schillernde Figur, nämlich einen Marketing-Experten durch und durch Amerikaner Stephen Warshaw, der 1993 nach Moskau geschickt wird und dort mit sehr kapitalistischen und äußerst fragwürdigen Marketingmethoden wie zum Beispiel Striptease on Ice oder Freibier für das hauptsächliche jugendliche Publikum oder Bären, die in der Pause tanzen und auch besoffen gemacht werden. Mit all solchen Tricks hat man es dann geschafft, den Eispalast irgendwie voll zu kriegen, über 6000 Leute. Und dann war es irgendwie in Eishockey, war da eigentlich eher so die Nebensache. Und hier stoßen natürlich US-Kapitalismus und Marketing auf eine post-sowjetische Mentalität des einstigen Armee-Vorzeigeklubs ZSKA Moskau.
Und wie viel erfährt man jetzt über Eishockey und wie viel erfährt man über Russland nach 1991?
Also Eishockey wird irgendwo vertreten, einmal durch Viktor Tichonow, das war der berühmt-berüchtigte Trainer von ZSKA und auch der sowjetischen Nationalmannschaft, und der hat sich nur für Eishockey interessiert, dem war es egal, wo das Geld herkam, aber 1993 war so eine prekäre Situation in Russland, dass die Armee nicht mehr genug Geld gegeben hätte und man suchte händeringend nach Sponsoren im Westen, weil die größten Stars spielten sowieso schon in Amerika in der NHL, aber man erfährt sehr, sehr viel über Russland und die Veränderungen danach, vor allem diesen Wildostkapitalismus, jeder wollte sich nur bereichern. Dann kam die Mafia, dann kam die Gewalt. Und insofern hat diese Kooperation zwischen den beiden Teams auch nur 2 Jahre gedauert.
Und was sagt uns jetzt dieser Film über kulturelle Unterschiede zwischen Amerikanern und Russen?
Eigentlich eine ganze Menge, weil die Amerikaner wirklich versuchen, in Russland das zu machen, was sie immer machen. Geld verdienen, sie versuchen, einen Deal mit Disney zu machen. Disney denkt irgendwie nur daran, wow, wir könnten hier wieder Hunderttausende mehr Sachen verkaufen, investieren. Man dreht dann ganz schnell einen Eishockeyfilm bei Disney, wo irgendwie auch die Russen thematisiert werden. Russen dagegen, also gerade diese offizielle Ebene, auch diese Armee-Ebene, die misstrauen nun wiederum den Amerikanern. Man versteht sich eigentlich überhaupt nicht, und dieses gegenseitige Misstrauen ist allgegenwärtig und nur im Suff kommt man sich dann näher. Also der Film ist auch in der Hinsicht sehr unterhaltsam, aber er ist viel mehr als jetzt nur so eine oberflächliche Draufsicht, sondern man erfährt wirklich sehr viel über Russland zwischen Jelzin und Putin, und mit Putin endet das dann eben alles, und seitdem sind dann auch wieder andere Strukturen da eingetreten.
Gabe Polsky und sein Eishockeyfilm Red Penguins. Der nächste Film, der führt uns in eine russische Kleinstadt nach Jelnya. Seit 2007 trägt diese Stadt den Namen Stadt des Ruhms. Was macht denn diese Stadt so besonders, Herr Taschmann?
Also in dieser russischen Kleinstadt, die wirklich nur 10.000 Einwohner heutzutage hat und in der Nähe von Smolensk liegt, 300 Kilometer westlich von Moskau, fand die erste Offensive September 1941 statt, in der es der Roten Armee mal gelungen war, kurzzeitig die Deutschen zu schlagen. Das waren auch 40.000 Menschen, die dafür mit dem Leben bezahlen mussten. Und es gelang ihnen auch nur, diese Stadt für 2 Monate wieder einzunehmen. Danach haben die Deutschen sie wieder für 2 Jahre zurückerobert. Aber diese Stadt des Ruhms feiert eben die diverse Anlässe, um an den Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Es gibt mehrere Gedenktage, und das Absurde dabei ist, es leben dort überhaupt keine Veteranen mehr, aber immer wieder hält man eben diesen Vaterländischen Krieg und das Gedenken daran hoch, und der Filmemacher Dmitri Bagalyubov hat sich da einfach umgeschaut, was in so einer Kleinstadt sozusagen Russland von ihnen heutzutage bedeutet.
Keine Veteranen, aber in dem Film sind Kinder und Jugendliche zu sehen, die enorm viel über den Zweiten Weltkrieg ganz offensichtlich wissen, aber wenig über das Hier und Jetzt nachdenken. Wie nähert sich denn der Regisseur Dmitri Bogolyubov diesen jungen Protagonisten?
Also es gibt da vor allen Dingen so eine 16-Jährige, die heißt Marsha, die spielt praktisch so fast die Hauptrolle in diesem Film. Eigentlich ist sie so ein typisch russisches Teenager-Mädchen mit langen Zöpfen, aber sie lebt wirklich nur im Gestern. Sie hat ein Buch verfasst, voller Gedichte, patriotisch. Sie glaubt, dass der Westen das Böse darstellt. Sie liebt Putin vor allen Dingen als echten Mann, wie sie sagt. Und der Regisseur nähert sich ihr eigentlich wirklich sehr, sehr respektvoll. Und dann einmal fragt er sie im Auto: Jetzt erzähl mir doch mal bitte etwas über dich und nichts über den Krieg und nichts über all das. Und sie kann diese Frage gar nicht beantworten und wischt sich dann plötzlich nur noch so eine Träne aus den Augen. Also das ist schon eine Szene, die spricht sehr für sich. Und das macht die Stärke auch dieses Films aus, der sehr ruhig ist, der seine Protagonisten ernst nimmt, sie niemals zur Schau stellt oder denunziert.
Unter Putin wird ja dem großen Vaterländischen Krieg wie zu Sowjetzeiten gehuldigt. Welches Russland sieht man denn in der Kleinstadt, in dieser Kleinstadt Jelnya?
Ja, es ist schon relativ erschreckend, weil in dieser Kleinstadt gibt es eigentlich nichts. Es gibt keine Industrie, die jungen Leute gehen weg. Es gibt wirklich nur dieses Gedenken. Dann gibt es einen zweiten Protagonisten, Sergei, der immer wieder in den Wald fährt und Knochen ausbuddelt und irgendwie noch den Militärschrott, den er da findet, versucht im Internet anzubieten. Aber man sieht eigentlich, dass eine Stadt, die kein Leben hat, die nur von Propaganda lebt und sehr viele Gedenktage aus der Sowjetunion, die abgeschafft worden waren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat Putin ja wieder neu eingeführt, wie zum Beispiel die Panzerparade auf dem Roten Platz und so weiter. Also man sieht einfach dieses ganze System Putin, wie es schleichend die ganzen Insignien der Sowjetunion wieder übernimmt und auch diese Ideologie des Patriotismus eben anhand des Krieges wieder neu einführt.
Jelnja, Stadt des Ruhms von Dmitri Bogoljubow in der Arte Mediathek. Jörg Taschmann mit zwei neuen Filmen. Ich danke Ihnen.
Sehr gern.
Wir wollen jetzt über eine Frau sprechen, die ungemein mutig ist, Carmen Aristegui. Das ist eine Journalistin in Mexiko. Sie ist nicht nur sehr populär dort, sondern sie ist auch extrem gefährdet, weil sie nämlich mit ihren Sendungen seit vielen Jahren heftige Kritik übt an dem autoritären, korrupten politischen mexikanischen System. Über diese starke, auch unbeugsame Frau hat nun die Filmemacherin Julia Fanjul einen Dokumentarfilm gedreht, der ab heute on demand zu sehen ist. Silence Radio heißt dieser Film. Und mit meiner Kollegin Ellen Hering möchte ich nun über diesen Film sprechen. Nicht nur über diesen Film, sondern auch über seine Entstehung, das ganze Umfeld und auch über die bittere Wahrheit, von der der Film erzählt. Frau Hering, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum ist denn Carmen Aristegui eine so wichtige Figur in der Medienszene oder überhaupt in Mexiko?
Also in Mexiko gibt es nicht so viele kritische, unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Und sie ist seit vielen Jahren am Radio, zuerst nur am Radio, präsent gewesen mit einer Vormittagsmagazin, politisches Magazin, und hatte unglaublich viele Zuhörer. Also Carmen Aristegui ist bekannt wie ein bunter Hund in Mexiko, muss man wirklich so sagen. Und der Film dreht sich ja darum, dass sie dann, nachdem sie einen Korruptionsskandal aufgedeckt hat, der direkt den Präsidenten betraf, also wirklich eine richtig große Sache, und dazu ein Buch veröffentlicht hat, danach wurde sie gekündigt von diesem privaten Sender, bei dem sie seit Jahren tätig war. Und es hat ihr auch kein anderer Sender mehr einen Sendeplatz angeboten, obwohl sie ja eigentlich ein Quotenbringer war, aufgrund des politischen Drucks, den es damals gab. Und dann musste sie sich umentscheiden.
Sie haben es gesagt, Frau Hering, Carmen Aristegui wurde entlassen. Wie hat sie darauf reagiert?
Sie war entsetzt. Natürlich ist sie an die Öffentlichkeit gegangen, sie hat sehr viel Unterstützung bekommen, aber der Druck, der politische Druck war schlussendlich zu groß und sie hat dann beschlossen, mit ihrem Team und unter Einsatz ihrer privaten Ersparnisse ein Studio aufzubauen und eine Internetsendung zu machen. Und hat aber vorher schon mal analysiert, wie eigentlich die Chancen stehen, dass das Publikum das auch akzeptiert.
Erkennst du die Marke? Beantworten 83% mit Ja. Das ist toll. 53% mögen den Sender sehr, 25% mögen ihn, 14% ist es egal, 5% mögen ihn nicht, 3% gar nicht. Also nur 8% insgesamt mögen mich nicht.
Soweit also dieser O-Ton und die Erklärung, wie beliebt sie ist, diese großartige mexikanische Journalistin. Silence Radio, ist dieser Film über die Journalistin Carmen zugleich auch ein Film über das Thema Meinungsfreiheit in Mexiko?
Auf alle Fälle, weil sie gehört zu den Aufrechten, sie gehört zu denen, die dann tatsächlich auch eben sogar aufgrund der hohen Popularität im Internet Erfolge feiern konnte. Sie war also so beliebt, dass sie wirklich auch sich über Klicks hat finanzieren können, damals mit dieser Sendung, und hat natürlich auch vielen anderen Mut gemacht, weiter standzuhalten, obwohl eben die Gefahr, die kritische Journalisten in Mexiko erleben, unheimlich groß ist und der Druck entsprechend groß ist und die Angst auch.
Und dann hatte sie aber so großen Erfolg auch, dass sie insgesamt einfach weitermachen konnte. Und
sie konnte weitermachen. Sie hat auch natürlich vor allen Dingen in der internationalen Presse sehr viel Zuspruch bekommen. Mehr als in der nationalen Presse, weil die nationale freie Presse gibt es in Mexiko wirklich nur sehr eingeschränkt. Und dann war sie ständig unterwegs. Jetzt war das aber so, also wir sprechen jetzt von zwischen 2016 und 2018. Da hatte sie ständig Einladungen bekommen in alle Welt, um über Pressefreiheit in Mexiko zu sprechen. Und in diesem Zusammenhang war sie auch mal hier. Sie ist nämlich dann nur dorthin gefahren, wo sie auch ihre Sendung machen konnte. Denn die Sendung war ja neu. Sie musste die Sendung ja am Laufen halten, konnte nicht in der Welt herumreisen und konnte Interviews geben.
Also hier in Deutschland, hier in Berlin?
Hier in Deutschland, hier in diesem Funkhaus. Wir haben hier in diesem Funkhaus eine Sendung von Carmen Aristegui möglich gemacht, damit sie hier in Deutschland ihre Interviews zu dem Thema geben konnte, dort, wo sie eingeladen war. Und da habe ich sie damals betreut und habe wirklich gestaunt über die Energie, die diese Frau hat, weil die von hier ist sie direkt nach Barcelona geflogen und von dort wieder zurück nach Mexiko und hat jeden Morgen 4 Stunden Sendung gemacht. Aber ihr eigener Erfolg, den sie da hatte, der wurde ihr auch gleichzeitig zum Verhängnis, weil sie in Mexiko unter starkster Kontrolle stand. Als ihr Team die nächste investigative Recherche anfing, wurde bei ihr eingebrochen ins Studio. Es wurden Computer und Material gestohlen. Und viel schlimmer noch waren diese persönlichen Drohungen, die sie bekommen hat, Morddrohungen und Verfolgungen. Und schließlich wurde ihr eine Software aufgespielt, eine Spionage-Software Pegasus aufs Handy und sogar auf das Handy ihres Sohnes. Der war damals in den USA, den hatte sie außer Landes geschickt. Und in dem Film wird auch das thematisiert, was das mit ihr gemacht hat und was sie selber dazu meint.
Quien instrumentó los ataques de Pegasus en el teléfono iPhone.
Wer auch immer hinter den Pegasus-Angriffen auf das iPhone eines Teenagers stand, der in den USA studierte, beweist ein hohes Maß an Perversität. Denn es war klar, dass sie seiner Mutter wehtun wollten.
Also, so energisch diese Frau, diese Journalistin klingt, so sehr kann man sich auch vorstellen, dass es auch ein ganz dominierender Faktor ist, nämlich die Angst, die so überhaupt Journalisten in Mexiko umtreibt.
Ja, genau. Also es gibt in Mexiko zwar per Gesetz Pressefreiheit und per Verfassung, aber das steht eben auf dem Papier und in Wirklichkeit gibt es eine weitgehende Straflosigkeit. Also die Morde an den 100 Journalisten sind nicht aufgeklärt worden und auch die neue Regierung, inzwischen hat ja die Regierung gewechselt in Mexiko. Es gibt jetzt eine linksliberale Regierung, es kam fast einer Revolution gleich, aber auch die neue Regierung hat daran nichts geändert. Also es herrscht nach wie vor Straflosigkeit und es herrscht auch nach wie vor die schreckliche Gewalt in Mexiko, von der wir ja immer wieder hören.
Dieser Film, der ist auf mehreren Dokumentarfilmfestivals gezeigt worden, auch mit Preisen ausgezeichnet worden. Ist denn diese politische Situation, die der Film bis 2018 zeigt, ist es noch aktuell in Mexiko? Oder anders gefragt, wie hat sich denn das Land seitdem verändert? Ist auch die Journalistin noch so in Gefahr wie zu der Zeit, als der Film entstanden ist?
Also sie hat jetzt wieder eine Radiosendung und ich würde sagen, sie ist nicht mehr unter der gleichen Gefahr wie damals. Aber nichtsdestotrotz, sie ist Journalistin und sie hält auch mit Kritik nicht hinter dem Berg, was die neue Regierung anbelangt. Und das wird ihr jetzt von anderer Seite sehr stark vorgeworfen, dass ihr das gesagt wird, also sie unterstützt nicht den Wandel im Land, der eigentlich kommen sollte. Nur ist dieser Wandel eben, also ich habe es gesagt, der ist eben einfach an vielen Stellen, wo es wirklich wichtig wäre, gar nicht zu sehen, nämlich zum Beispiel bei der Eindämmung der Gewalt. Nichtsdestotrotz, also man muss sagen, dass der neue Präsident vermutlich wirklich nicht korrupt ist und auch das ist wirklich in Mexiko schon ein Fortschritt. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Gefahr für sie gebannt ist, weil es gibt nach wie vor natürlich starke Kräfte, die gegen sie arbeiten. Ich glaube, dass wenn ich sie jetzt heute kontaktieren würde und ich habe sie mehrfach getroffen in meinem Leben und zuletzt in Mexiko auf einer Veranstaltung, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich sie erreichen sollte. Sie lebt nach wie vor, ich will nicht sagen versteckt, aber auf alle Fälle mit großer Vorsicht, damit ihr nichts geschehen kann. Auch wenn Kollegen in diesem Film ja auch sagen, ihr kann eigentlich nichts passieren, weil sie zu berühmt ist.
Optimismus ist eine moralische Pflicht, sagt die mexikanische Journalistin Carmen Aristegui in diesem Dokumentarfilm Silence Radio von Juliana Fanjul. Ab heute on demand. Danke für die Hintergründe zu dieser Produktion und zum gesamten Kontext dieser Aufnahme dieses Films. Ellen Hering, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach jahrelanger Haft hat ein türkisches Berufungsgericht die Freilassung des Journalisten und Schriftstellers Ahmet Altan angeordnet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat das Gericht zuvor ein wegen Terrorunterstützung gefälltes Urteil gegen Altan aufgehoben. Erst gestern hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei wegen der Inhaftierung Altans im Zuge des Putschversuchs im Juli 2016 verurteilt. Die Inhaftierung stelle unter anderem einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Freiheit und Sicherheit dar, so die Richter. Die Türkei müsse eine Entschädigung zahlen. Altan, der als Kritiker von Präsident Erdogan gilt, war kurz nach dem Putschversuch verhaftet worden. Er wurde im Februar 2018 wegen angeblicher Verbindung zur Gülen-Bewegung zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Strafe wurde dann aber auf 10,5 Jahre reduziert. Prüfberichte im Zusammenhang mit einer finanziellen Schieflage der Wuppertaler Bühnen haben die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Untreue unter anderem gegen den früheren Wuppertaler Oberbürgermeister Peter Jung, CDU, und den ehemaligen Geschäftsführer der städtischen Bühnen. Gegen Jung wird in seiner damaligen Funktion als Aufsichtsratschef der städtischen Bühnen ermittelt. Er soll ein Finanzkonstrukt abgesegnet haben, das dem damaligen Bühnengeschäftsführer zusätzlich zu seinem Gehalt Nebeneinkünfte beschert haben soll, über deren Rechtmäßigkeit nun gestritten wird. Außerdem soll die prekäre Finanzlage der Bühnen durch sogenannte Reservebuchungen verschleiert worden sein. Die Ermittler prüfen nun, ob dies eine strafbare Bilanzfälschung darstellt. Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Teweleit wird mit dem Theodor W. Adorno-Preis 2021 geehrt. Der 79-Jährige sei einer der einflussreichsten und zugleich originellsten Kultur- und Literaturtheoretiker, teilte die Stadt Frankfurt mit. So gelte etwa sein zweiteiliges Werk Männerfantasien über die Körperpolitik des Faschismus bis heute als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Die Preisverleihung findet am 11. September, dem Geburtstag Adornos, in der Frankfurter Paulskirche statt. Knapp 260 internationale und nationale Filme sind seit heute beim Filmfest Bremen zu sehen. Darunter sind 29 Weltpremieren und 74 Deutschlandpremieren, teilten die Veranstalter mit. Wegen Corona werden alle Produktionen online gezeigt. Dazu kommen Livestreams aus dem Theater Bremen und einem Kino. Für den Online-Zugang zu den Filmen wird ein Festivalpass benötigt. Christina Log.
2021 vergibt das Filmfest Bremen Preise im Wert von über 16.000 Euro. Ausgezeichnet werden Kurz- und Langfilme unter anderem in den Kategorien Innovation, Humor, Satire und Musik. Gesondert geehrt wird in diesem Jahr Harpe Kerkeling. Er erhält den Bremer Filmpreis für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk. Die große Gala Morgenabend, die Preisverleihung am Sonntagabend und der Kurzfilmwettbewerb Klappe werden live im Netz übertragen.
Stimmen, Klänge und Geräusche, Resonanzen und akustische Räume. Wer seinen Ohren vertraut, wer gar nicht sehen, sondern einfach nur in Anführungsstrichen hören will, der wird mitunter reich belohnt, zum Beispiel im Radio mit Hörspielen und Klangkunst. Doch so technisch ausgeklügelt und ästhetisch anspruchsvoll solche Sendungen sind, sie werden in der Regel Stereo ausgestrahlt. Ganz andere Hörmöglichkeiten gibt es nun in einem speziellen Klangraum, der in den vergangenen Monaten in Leipzig entstanden ist. Vor einem Jahr, ziemlich zeitgleich zum Beginn der Corona-Pandemie, hat sich dort ein Kollektiv von jungen Menschen zusammengetan, um ein Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie zu gründen. In einer alten Kranhalle im Osten der Stadt ist dieser besondere Klangraum entstanden. Jetzt wird er mit einem Online-Festival eröffnet. Paul Hauptmeier ist einer der Gründer des Zentrums. Er ist Komponist und Tonmeister. Und von ihm und Martin Reker ist das Werk Microtranslation No. 2 entstanden. Hier ein Ausschnitt in Stereo. In Leipzig ist das Stück natürlich in 3 Dimensionen zu erleben. Summende Stimmen, Sounds, eine Klangfläche, Microtranslation No. 2 von Martin Reker und Paul Hauptmeier. Und er ist jetzt aus Leipzig zugeschaltet. Herr Hauptmeier, schönen guten Abend.
Guten Abend und danke, dass ich dabei sein darf.
Zu erleben ist dieses Werk im ZIMT. Das steht für Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Was ist denn das überhaupt aus Ihrer Sicht, immersive Medienkunst? Das müssen Sie mal erklären.
Immersiv bedeutet ja wörtlich eigentlich eintauchen. Mit immersiver Medienkunst meinen wir, dass man eben ein Kunstwerk hat, in das man eintauchen kann. Also man betrachtet das Kunstwerk quasi nicht von außen, sondern man befindet sich in dem Kunstwerk. Also nicht wie ich sitze auf einer Museumsbank und betrachte ein Gemälde an der Wand, sondern ich befinde mich in unserem Fall jetzt in einem Raum, in dem ich vollkommen von Klängen umgeben bin und so die Grenze zwischen meiner Erfahrung und dem Kunstwerk ein bisschen aufgebrochen wird.
Man ist also mittendrin. Wie wird denn das Konzept jetzt in diesem Raum umgesetzt? Technisch, wie funktioniert das?
Genau. Also wir haben einen Raum, der eine gewisse Deckenhöhe hat, also 6 Meter ungefähr. Und wir haben da 31 Lautsprecher installiert, die in einer Art Kuppelform um die Zuschauer herum oder ZuschauerInnen herum aufgebaut sind. Und man kann quasi Klänge dann wirklich aus allen Dimensionen, also aus allen Richtungen spielen, von vorne, hinten, aber auch in die Höhe projizieren und eben so einen Klang wirklich, wie wir es ja eigentlich kennen, um uns herum platzieren und nicht nur von vorne hören.
Also wenn es 20 oder 30 Lautsprecher gibt, dann sind es auch 20, 30 Kanäle, die diese Lautsprecher einzeln ansteuern?
Genau, da gibt es auch verschiedene Systeme dann, wie man das ansteuert. Aber jeder Lautsprecher bei uns kriegt ein eigenes Signal, was sich von dem nächsten unterscheidet.
Beschreiben Sie doch mal die Wirkung, wenn man so etwas immersiv erlebt, wenn man mittendrin ist.
Jeder kennt dieses Phänomen, also weil das ist halt spiegelt einfach nur unser natürliches Hören wider. Aber es ist für eine Musikerfahrung schon was sehr Besonderes. Ich kann die Augen schließen und die Klänge wirklich überall verorten. Diese Bewegungen in dem Raum können dann zu einem eigenen musikalischen Parameter werden, dem man auch folgen kann. Und man kann wirklich sehr große Räume schaffen, in denen man sich total verlieren kann. Aber man kann auch sehr punktuierte Quellen platzieren, die staccatohafte Flächen um einen herum spielen oder vielfältige Erlebnisse sind da möglich, würde ich sagen.
Und das heißt auch, man kann sich im Raum selber bewegen, also man kann den Kopf drehen und hört dann auch andere Dinge, andere Lautstärken aus anderen Richtungen.
Genau, und das ist auch ganz schön, dass man nicht immer unbedingt Sitzkonzerte in so einem Raum veranstalten muss, sondern also man kann auch Arbeiten oder installative Arbeiten da zeigen, wo sich wirklich dann das Publikum frei bewegen kann und verschiedene Hörpositionen auch einnehmen kann, ganz bewusst. Und das finde ich auch schön. Ja.
Warum, Herr Hauptmeier, ist denn solch ein Ort ausgerechnet in Leipzig jetzt entstanden?
Also wir sind ja 7 in unserem Verein, der das hier betreibt. Wir leben in Leipzig und Leipzig ist erstmal eine tolle Stadt, in der kulturell auch einiges passiert, aber in der es eben auch noch Chancen gibt, solche Orte zu gründen, weil es noch Platz gibt. Das funktioniert schon ganz gut in Leipzig.
Ich hatte es gesagt, vor einem Jahr zu Beginn der Corona-Krise haben Sie mit diesem Projekt begonnen. Woher kam denn der Mut, das dann in dieser Krise dann auch weiter umzusetzen, also dabei zu bleiben?
Ja, also wir haben ganz kurz vor Corona quasi wirklich angefangen mit dem Projekt und dann kam Corona und der erste Schritt für uns war das ist ja eine alte Fabrikkranhalle, die komplett zu renovieren und wir mussten die komplett ausbauen und wir haben dann erstmal die Corona-Zeit dafür genutzt, also da konnte man die Zeit ja wenigstens effektiv nutzen und wir haben ja wirklich alles selber gemacht, also alles selber umgebaut und Wände gezogen und eben das Soundsystem installiert, aber auch die ganze Infrastruktur geschaffen. Und dann haben wir das einfach als extreme Chance gesehen, dass wir diesen Ort gefunden haben und wir wollten das einfach unbedingt machen und haben einfach uns dann entschieden, das durchzuziehen und haben, würde ich jetzt sagen, die Zeit ganz gut genutzt, da was aufzubauen.
Also eine Chance, auch als Künstler mit den Einschränkungen durch die Pandemie irgendwie zurechtzukommen.
Natürlich hatten wir erstmal viel Zeit, um das zu machen. Da haben wir dann auch eben viel geschafft. Auf der anderen Seite war es dann schon so, dass wir ja auch irgendwann Probleme hatten, jetzt Konzerte zu machen etc. Und wir eben noch nicht ganz fertig sind jetzt und uns aber die Einnahmequellen fehlen. Deswegen wir dann auch irgendwann zwar jetzt diese Online-Sachen machen können, aber jetzt auch irgendwann eben dann uns entschieden haben, dieses Crowdfunding, was jetzt gerade läuft, zu starten, um eben die letzten Schritte, die noch fehlen, um unseren Ort halt wirklich öffentlich zu machen, wenn Corona dann vorbei ist. Also da gehört zum Beispiel noch so ein Brandschutzgutachten zu, was wir halt nicht selber machen können, sondern was wir teuer bezahlen müssen. Und dafür haben wir jetzt gerade so ein Crowdfunding dann am Laufen, was wir jetzt aber erst vor einem Monat ungefähr erst gestartet haben, ja.
Das Festival findet jetzt zum ersten Mal nur digital statt, also die Eröffnung und das Eröffnungsfestival. In 1-2 Sätzen, was kann man da sehen, was kann man da hören?
Es gibt 3 Konzertabende, wo verschiedene Musikerinnen aus verschiedenen Szenen auch spielen, sowohl eher aus der Subkultur als aber auch sehr klassische E-Musikerin oder elektroakustische Musikerin. Es gibt einen Tag mit verschiedenen Lectures und es gibt auch noch zwei Workshops am Samstag. Die meisten Konzerte finden, das ist uns auch wichtig, tatsächlich hier statt, ohne Publikum. Aber die KünstlerInnen spielen bei uns vor Ort, so dass man auch den Raum und das Soundsystem hört. Und das Ganze wird dann binaural mit einem Kunstkopf, Mikrofon, also ein Mikrofon mit zwei Ohren, aufgenommen. Und so kann man das dann im Stream erleben, weil diese Aufnahmetechnik quasi eine sehr detaillierte räumliche Aufnahme macht, die sich, wenn man sie auf Kopfhörern hört, quasi das Bild des dreidimensionalen Raums wieder so ein bisschen zusammensetzt.
Diese Kunstkopftechnik gibt es seit den 70er Jahren. Jetzt wird sie in etwas variierter Form also neu angewendet. Also wer an diesem Festival teilnimmt, am besten das nicht über die Lautsprecher hören, sondern einfach über diese Kopfhörer, um auch diesen Effekt, den Sie beschrieben haben, zu erleben, Herr Hauptmeier. Das genau. ZIMT in Leipzig, das Zentrum für immersive Medienkunst, Musik und Technologie. Paul Hauptmeier, ich danke Ihnen.
Gerne, vielen Dank.
Der Israel-Preis ist die höchste zivile Auszeichnung des Landes. Er wird jedes Jahr am Unabhängigkeitstag verliehen, auch an diesem Donnerstag. Doch diesmal wird die Preisverleihung überschattet. Die israelische Regierung weigert sich nämlich, den Preis an den Mathematiker Oded Goldreich zu übergeben. Die Einzelheiten hören wir von Benjamin Hammer.
Die Stimmung während der Verleihung der Israel-Preise ist feierlich. Zumindest war das früher so, wie diese Aufnahmen vom vergangenen Jahr zeigen. Jedes Jahr am Unabhängigkeitstag feiert Israel seine klügsten Köpfe mit Preisen in mehreren Kategorien. Der Premierminister und der Präsident sind anwesend. Es ist normalerweise eine harmonische Veranstaltung. Morgen Abend wird das anders sein, denn an diesem Unabhängigkeitstag ist einer der Preisträger gar nicht dabei. Der Forscher Oded Goldreich sollte für seine Verdienste in der Mathematik und Informatik ausgezeichnet werden. So hatte es eine unabhängige Jury entschieden. Doch Bildungsminister Yoav Gallant weigert sich, den Preis auszuhändigen. Die Preisverleihung, die morgen ausgestrahlt wird, wurde am Wochenende aufgezeichnet. Oded Goldreich war nicht dabei. Das hängt mit den politischen Ansichten und Positionen des Wissenschaftlers zusammen. Der Bildungsminister, der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu angehört, meldete sich auf Twitter.
Der Israel-Preis ist die prestigeträchtigste Auszeichnung, die der Staat Israel vergibt. Jemand, dem der Staat Israel und seine Gesetze nicht am Herzen liegen, verdient den Preis nicht. Professor Goldreich mag ein brillanter Wissenschaftler sein. Er unterstützt jedoch die Boykottbewegung und fordert einen Boykott der Universität von Ariel. Damit spuckt er dem Staat Israel und der Wissenschaft ins Gesicht.
Oded Goldreich ist ein politisch linker Israeli, der die israelische Besatzung des Westjordanlandes kritisiert. Israels Regierung wirft ihm vor, die Boykottbewegung BDS gegen Israel zu unterstützen. Ein Vorwurf, den der Mathematiker zurückweist. Schließlich habe er den Israel-Preis nicht abgelehnt, sondern ihn annehmen wollen. Dass Oded Goldreich gegen die Universität in Ariel protestiert, die der Minister in seinem Tweet erwähnt, entspricht jedoch den Tatsachen. Sie liegt im von Israel besetzten Westjordanland, in einer Siedlung, die laut Völkerrecht illegal ist. Goldreich unterschrieb vor kurzem einen offenen Brief, in dem die Europäische Union dazu aufgerufen wird, mit der Universität nicht zusammenzuarbeiten. Von einem Boykott israelischer Unis ist hingegen nicht die Rede. Goldreich differenziert also zwischen Israel und israelischen Siedlungen. Die israelische Regierung macht das nicht. Das Thema sorgt immer wieder für Spannungen. So urteilte der Europäische Gerichtshof vor anderthalb Jahren, dass in der EU Produkte, die aus Siedlungen im Westjordanland stammen, entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Aus EU-Sicht eine notwendige Differenzierung. Die Empörung in Israels Regierung war jedoch groß. Vor wenigen Tagen veranstalteten Unterstützer des linken Mathematikers Goldreich eine alternative Preisverleihung. In ihren Augen ist die Weigerung der Regierung, den Israel-Preis auszuhändigen, ein skandalöser Eingriff in die Meinungsfreiheit. Auch die Führung von mehreren israelischen Universitäten hat sich mit Oded Goldreich solidarisiert. Der Forscher selbst sagt, die israelische Regierung habe gar nicht das Recht, ihm den Preis wegzunehmen. Dieser Fall hat schon lange nichts mehr mit mir zu tun. Hier geht es um etwas Größeres. Es ist ein anhaltender Prozess, der immer stärker und immer tiefer wird. Es ist ein Prozess, das linke Lager in Israel zu delegitimieren. Die unabhängige Jury, die den Mathematiker neben anderen für den Israel-Preis auserkoren hat, hat sich an Israels obersten Gerichtshof gewendet. Der Bildungsminister habe gar nicht die Befugnis, die Verleihung zu stoppen. Das Gericht hat dem Minister einen Monat Zeit gegeben, den Fall zu prüfen. Yoav Gallant will das nun machen. Er wolle herausfinden, ob die Versicherung des Wissenschaftlers, der Boykottbewegung abgeschworen zu haben, glaubwürdig sei.
Der Israel-Preis morgen wird er nicht an den Mathematiker Oded Goldreich verliehen. Die Hintergründe waren das von Benjamin Hammer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wichtigste Frage zuerst, kommt die Süddeutsche Zeitung beim Interview mit einer Leseratte gleich zur Sache. Manche Leute sortieren ihre Bücher im Regal nach dem Alphabet, andere nach Farbe und so weiter. Wie machen Sie das? Michael Stipe, einst Sänger bei der amerikanischen Rockband R.E.M., antwortet: Alphabetisch ist Quatsch. Kunst steht zusammen, Wissenschaft auch. Kluger Mann. Nachdem sich seine Band vor 10 Jahren aufgelöst hat, arbeitet er als Fotograf und Buchkünstler. Am Ende überleben nicht unbedingt die Stärksten, sondern die, die sich am cleversten an neue Gegebenheiten anpassen, sagt er in seiner New Yorker Wohnung über die Corona-Zeiten. Ein künstlerischer Sinn ist das nicht direkt, aber eine große Erkenntnis. Früher oder später landet heute einfach fast jedes Interview bei der schrecklichen Pandemie. Gelegentlich weist ein Sofa auf etwas hin, führt uns da die Wochenzeitung Die Zeit hoffentlich zu freundlichen Themen. Man sieht ein Sofa, spricht über ein Sofa, doch hinter dem Sofa steckt die eigentliche Geschichte, die plötzlich hervortritt, schreibt Elisabeth von Tannen und zieht uns dann gleich den Zahn von vermeintlicher Freundlichkeit. Als nun in Ankara die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Staatsbesuch zierlich vor einem Sofa stehend vernehmlich sagte, weil zwei Herren sich bereits auf die beiden einzigen Stühle gesetzt hatten, war sie schon älter, nämlich 62. Ein Alter, in dem manch eine im Bus einen Platz angeboten bekommt. Aber die herrschaftlichen Thronstühle reserviert ein Recep Tayyip Erdogan dann doch nur für Männer, wie Ursula von der Leyens Begleiter, den EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Hinter dem Sofagate-Sofa aber trat plötzlich die eigentlich bemerkenswerte Geschichte hervor, schildert Elisabeth von Tannen weibliche Gelassenheit in dieser Situation, wie heute eine mächtige 62-jährige Frau im Namen Europas einem Autokraten sachlich die Istanbul-Konvention in Erinnerung rufen kann, also jenen völkerrechtlichen Vertrag von 2011 zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und zur Gleichstellung der Geschlechter, aus dem die Türkei gerade ausgetreten ist. So sind starke Frauen eben. Und manchmal schaffen sie es sogar, ihre Söhne zu höflichen Zeitgenossen zu erziehen, mit viel Geduld. Abwarten zu können in der Politik, das muss man sich erst hart erarbeiten, lesen wir in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Nicht jeder kann sich das politisch leisten, findet Karl Rudolf Korte. Im Babylon Berlin zählt jede Minute. Dem Sofortismus der Berliner Republik kann sich kaum ein Akteur entziehen. Ganz Berlin? Nein. Eine unbeugsame Angela hört nicht auf, dem Sofortismus Widerstand zu leisten. Abwarten könnte aber auch Nachdenken heißen, rät der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Nachdenken nutzt prinzipiell die Ressource Wissen. Das kann nicht schlecht sein, gerade in Zeiten, in denen Corona-Politik unter extremen Bedingungen von Unsicherheit zu erfolgen hat. Und damit sind wir auch jetzt wieder beim unfreundlichsten Thema. Oft lese ich, dass von der Solidarität der Anfangszeit der Pandemie nicht viel übrig geblieben ist, steht in Christ und Welt. Stimmt nicht, meint die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr. Die Sorge für andere, nicht nur für die Allernächsten, ist wie ein unsichtbares Band, das kreuz und quer durch die Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften, Kollegien führt. Gute Erziehung hilft da. Von geduldigen Müttern. Sache. Manche Leute sortieren ihre Bücher im Regal nach dem Alphabet, andere nach Farbe und so weiter. Wie machen Sie das? Michael Stipe, einst Sänger bei der amerikanischen Rockband R.E.M., antwortet: Alphabetisch ist Quatsch. Kunst steht zusammen, Wissenschaft auch. Kluger Mann. Nachdem sich seine Band vor 10 Jahren aufgelöst hat, arbeitet er als Fotograf und Buchkünstler. Am Ende überleben nicht unbedingt die Stärksten, sondern die, die sich am cleversten an neue Gegebenheiten anpassen, sagt er in seiner New Yorker Wohnung über die Corona-Zeiten. Ein künstlerischer Sinn ist das nicht direkt, aber eine große Erkenntnis. Früher oder später landet heute einfach fast jedes Interview bei der schrecklichen Pandemie. Gelegentlich weist ein Sofa auf etwas hin, führt uns da die Wochenzeitung Die Zeit hoffentlich zu freundlichen Themen. Man sieht ein Sofa, spricht über ein Sofa, doch hinter dem Sofa steckt die eigentliche Geschichte, die plötzlich hervortritt, schreibt Elisabeth von Tannen und zieht uns dann gleich den Zahn von vermeintlicher Freundlichkeit. Als nun in Ankara die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei ihrem Staatsbesuch zierlich vor einem Sofa stehend vernehmlich sagte, weil zwei Herren sich bereits auf die beiden einzigen Stühle gesetzt hatten, war sie schon älter, nämlich 62. Ein Alter, in dem manch eine im Bus einen Platz angeboten bekommt. Aber die herrschaftlichen Thronstühle reserviert ein Recep Tayyip Erdogan dann doch nur für Männer, wie Ursula von der Leyens Begleiter, den EU-Ratspräsidenten Charles Michel. Hinter dem Sofagate-Sofa aber trat plötzlich die eigentlich bemerkenswerte Geschichte hervor, schildert Elisabeth von Tannen weibliche Gelassenheit in dieser Situation, wie heute eine mächtige 62-jährige Frau im Namen Europas einem Autokraten sachlich die Istanbul-Konvention in Erinnerung rufen kann, also jenen völkerrechtlichen Vertrag von 2011 zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen und zur Gleichstellung der Geschlechter, aus dem die Türkei gerade ausgetreten ist. So sind starke Frauen eben. Und manchmal schaffen sie es sogar, ihre Söhne zu höflichen Zeitgenossen zu erziehen, mit viel Geduld. Abwarten zu können in der Politik, das muss man sich erst hart erarbeiten, lesen wir in Christ und Welt der Beilage der Zeit. Nicht jeder kann sich das politisch leisten, findet Karl Rudolf Korte. Im Babylon Berlin zählt jede Minute. Dem Sofortismus der Berliner Republik kann sich kaum ein Akteur entziehen. Ganz Berlin? Nein. Eine unbeugsame Angela hört nicht auf, dem Sofortismus Widerstand zu leisten. Abwarten könnte aber auch Nachdenken heißen, rät der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Nachdenken nutzt prinzipiell die Ressource Wissen. Das kann nicht schlecht sein, gerade in Zeiten, in denen Corona-Politik unter extremen Bedingungen von Unsicherheit zu erfolgen hat. Und damit sind wir auch jetzt wieder beim unfreundlichsten Thema. Oft lese ich, dass von der Solidarität der Anfangszeit der Pandemie nicht viel übrig geblieben ist, steht in Christ und Welt. Stimmt nicht, meint die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr. Die Sorge für andere, nicht nur für die Allernächsten, ist wie ein unsichtbares Band, das kreuz und quer durch die Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften, Kollegien führt. Gute Erziehung hilft da. Von geduldigen Müttern.
Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.